Ich spreche heute mit Jenny. Wir hatten hier gerade ein paar technische Schwierigkeiten und ich drücke uns jetzt die Daumen, dass das klappt. Herzlich willkommen, Jenny. Möchtest du dich ganz kurz vorstellen?
Vielen Dank, Nina. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Ja, ich bin die Jenny Sperling. Ich bin 32 Jahre alt und arbeite als Doula oder Birthkeeperin, je nachdem, was einem eher geläufig auch ist. Ich lebe mit meiner Familie im wunderschönen Rostock. Ich habe zwei Kinder an der Hand, eins oben in den Sternen. Versuche einfach als Doula Frauen und ihren Familien und den Babys einen guten und selbstbestimmten Weg durch Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Mutterschaft zu ermöglichen.
Vielen Dank, dass du hier bist. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne.
Ich weiß, das ist immer in so einem vollen Alltag schwer unterzubringen, aber ich freue mich total. Bevor wir in richtig deep hier heute reinstarten, stelle ich immer meine Bedeutungsfragen. Die erste Frage ist, was bedeutet für dich Frau sein?
Ja, also tatsächlich fand ich deine Bedeutungsfragen echt ganz schön schwer. Frau sein, ja. Also Frau sein, ja, das kann ich irgendwie auch nur für mich beantworten. Das muss ja auch jede Frau irgendwie für sich definieren. Aber für mich ist Frau sein immer irgendwie auch mit einem zyklischen Leben verbunden. Das hört sich jetzt erstmal wahnsinnig hochtrabend an und habe ich selbst auch wirklich sehr, sehr spät verstanden. Ja, als ein junges Mädchen, die lange Pille genommen hat, Hormonpflaster und so, habe ich das lange Zeit selbst nicht begriffen, was wirklich so ein schöner Zyklus auch bedeutet, was echte Menstruation bedeutet und nicht eben nur so eine Abbruchblutung. Merke das jetzt, wo ich Mama bin, wie wichtig und wie schön es auch ist, als Frau zyklisch auch leben zu können. Und eben auch Frau sein in diesem Zusammenhang bedeutet für mich dann auch so ein bisschen im Einklang mit der Natur zu sein, also dieses Zyklische auch in der Natur wiederzufinden und auch diese Fülle zu erleben in seinem eigenen Leben, in dem Leben der anderen Menschen, die mich so umgeben und diese Möglichkeit der Fruchtbarkeit irgendwie als Frau auch zu haben. Ja, das zeichnet so ein bisschen das Frausein für mich aus, das Weibliche. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Frage. Und bin mir da auch meiner Privilegien bewusst, dass ich da auch nicht aus jeder Sicht sprechen möchte und kann, also nicht für alle Menschen.
Ja, das ist ja das Interessante an Bedeutungsfragen, dass jeder da so ein bisschen das für sich eben nur so sprechen kann, ne?
Genau. Also ich finde das halt auch so schwer bei der Frage, weil, also in meinem Fall identifiziere ich mich ja jetzt auch als Frau, ja, sogenannte Cis-Frau, also mein Begriff von Frau passt mit meinem biologischen Geschlecht für mich so überein. Und das ist die Perspektive, aus der ich berichten kann. Und dann möchte ich das auch nicht für alle Menschen tun, sondern eben nur sagen, was das für mich halt bedeutet.
Was bedeutet für dich Mama sein?
Mama sein, tatsächlich, wenn ich ans Mama sein denke, kriege ich erstmal ein riesiges Grinsen. Ja, weil ich das liebe. Also Mama sein ist unglaublich anstrengend. Ist wahrscheinlich das Anstrengendste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Und ich habe schon, glaube ich, eine Menge erlebt. Und es ist aber auch gleichzeitig einfach so, so wundervoll. Ich liebe einfach alles daran, mit meinen Kindern in Verbindung zu sein und die zu begleiten. Und ob es jetzt die kleinen Alltagsmomente sind oder halt die größeren Ausflüge, ich lieb das einfach sehr. Ich weiß auch, dass uns Mamas echt viele Steine in den Weg gelegt werden.
Ja.
Gesellschaftlich, soziokulturell, also da gibt es ja ganz viele Steine. Ich für mich persönlich habe das Gefühl, ich habe da lange, lange in meinem Leben nachgesucht und liebe es, Mutter zu sein. Ja.
Oh, das ist mega schön. Das hört man tatsächlich ja auch nicht immer so frei heraus. Und ich finde eben auch schön, dass du gesagt hast, ich liebe es, Mama zu sein, auch wenn es super anstrengend ist. Ich finde, das wird immer gesellschaftlich so ein bisschen, wenn du als Mama sagst, dass du angestrengt bist oder dass du gerade an deiner Grenze bist, dann immer so, ja, aber du wolltest doch Kinder.
Ja.
Was ist das denn für eine Aussage?
Ja, ich glaube aber auch, dass ich das beides so in Verbindung bringen kann, ist auch einem großen Prozess geschuldet. Also ich habe einfach in meiner Mutterschaft auch gemerkt, dass da viele Dinge dann nicht mehr reinpassen, so wie ich sie vorher gelebt habe. Und dass ich mir den Weg so schaffen muss, wie es passt. Und zwar für uns als Familie, für mich als Mutter und nicht für andere. Und da waren auch viele schmerzhafte Entscheidungen dabei, die aber getroffen werden mussten. Und ich räume mir sozusagen alles aus dem Weg, was sich nicht gut für mich anfühlt, was sich nicht gut für uns anfühlt, um einfach da auch eine reflektierte und eine liebevolle Mama sein zu können. Ich bin überhaupt nicht perfekt, überhaupt nicht. Ich mache auch ganz viele Fehler, aber ich versuche, da irgendwie einen guten Weg für uns zu finden.
Ja, das ist total mutig und braucht wahrscheinlich unglaublich viel Kraft.
Ja, jeden Tag.
Jeden Tag aufs Neue.
Jeden Tag aufs Neue.
Und was bedeutet es für dich, Doula zu sein?
Ja, also Doula, das geht ganz tief bei mir. Ich würde schon von einer Art Berufung sprechen. Ich weiß, das hört man oft, aber für mich ist es nicht nur ein Beruf, es ist wirklich etwas, auch ein Wachstum, wahrscheinlich ein Wachstumsprozess, den ich noch mein ganzes Leben lang vielleicht gehen darf. Meine erste Geburt, die ich hatte, war sehr gewaltvoll und ich glaube, in dem Moment, als ich dadurch auch Mama wurde, bin ich dann aber auch als Doula nochmal neu geboren worden. Klingt sehr hochtrabend, aber das war der Anfang. Seitdem lässt es mich nicht mehr los, auch wenn ich es manchmal schon, auch es gab schon Momente, wo ich das abschütteln wollte und wo ich dann mich auch gefragt habe, willst du noch Doula sein? Ist es das? Weil man ja auch wirklich alles Mögliche mitbekommt in diesem Beruf und auch wahnsinnig viel Energie für andere auch geben muss.
Ja.
Es ist mir eine Ehre. Es ist mir echt eine Ehre, diese Berufung leben zu dürfen. Für die Frauen.
Ich glaube, in der Frauenwelt brauchen wir das auch gerade sehr.
Ja, auf jeden
Total.
Fall.
Was bedeutet für dich Geburt?
Geburt. Schon eine Art Reinkarnation von uns selber auch. Da wird natürlich ein neuer Mensch geboren, aber mit diesem Mensch auch eine ganz neue Frau, eine ganz neue Mutter. Auch wenn die Frau bereits schon Kinder hat, jedes Mal ist es anders. Und Geburt ist ein so intensives Erlebnis. Es gibt, glaube ich, nichts, was tiefer geht im Leben. Und das wird auch oft vergessen und heruntergespielt. Und Geburt ist unglaublich, eine unglaubliche Naturgewalt, ja, die einen förmlich überrollt und mitnimmt und auch ja, neu geboren ist. Ich glaube an eine ungestörte physiologische Geburt. Ich glaube, das ist wahnsinnig gut für Frauen und für die Kinder. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass Geburt sehr vielfältig ist und sein darf, sehr individuell ist, dass es wie eine Reise ist, wo man vorher nicht weiß, was passiert, wo komme ich an, wer kommt mit. Man kann das alles planen, aber im Endeffekt weiß man nicht, wie es läuft. Und eigentlich ist dieses individuelle Erleben und Fühlen so etwas so Wunderbares, was im Geburtsprozess passiert. Also Geburt ist für mich Ja, wie so ein Schlüssel zu allem.
Da war viel, viel drin. Und ich finde das immer so schön von Frauen zu hören, die eben schon selber geboren haben. Weil ich bin ja immer nur ein Teil einer Geburtsreise. Ich habe immer nur den Weg begleiten dürfen, aber ich bin ja nicht selber durch diesen Prozess gegangen. Und ich finde das ganz, ganz inspirierend, wenn Frauen so von Geburt eben reden, weil ich glaube, dass es etwas ist, was so gesellschaftlich oder das, was man so draußen vermehrt hört, das ist nicht, dass da nicht so über Geburt gesprochen wird. Und das ist so schade, aber deswegen mache ich ja auch hier den Podcast, damit es mehr von solchen Geschichten gibt.
Ich
Ja.
glaube, dass es auch unheimlich gut ist, dass du das machst und dass wir ganz viele Geschichten auch hören dürfen von Geburt und auch dieses Bild von Geburt sich auch bitte wandeln darf.
Ja,
Ja.
total. Und Geburt ist ja auch so das Thema, worüber wir heute auch noch ein bisschen sprechen werden. Vielleicht dazu direkt deine Geschichte. Wie war die Geburt deiner Kinder und eigentlich viel mehr, was hat es mit dir gemacht? Was hat es verändert in deinem Leben, diese Geburtserfahrung?
Ja, also tatsächlich haben die Geburten meiner Kinder alles für mich verändert. Also ich hatte zwei ganz unterschiedliche Geburten, auch wenn sie auf den ersten Blick gleich wirken. Also ich bin zweifache Kaiserschnittmama. Und jetzt, genau, das ist jetzt erstmal so der Oberbegriff und da könnte man ja jetzt denken, boah, okay, sie hatte zwei Kaiserschnitte, das waren also zwei sehr ähnliche Geburten. Und tatsächlich ist es überhaupt nicht so. Also es gibt ja auch diese Stigmata bezüglich Kaiserschnittgeburten oder Bauchgeburten, wie ich sie auch gerne nenne, oder wie man sie vielleicht auch gerne nennen darf. Und tatsächlich waren sie aber sehr unterschiedlich. Meine erste Geburt war sehr gewaltvoll. Ich habe da viel Gewalt unter der Geburt im Kreißsaal erlebt. Ich sowie auch mein Kind. Und diese Erfahrung hing uns noch lange nach. Ja, also das ist einfach, da war null, also ka oder kaum Selbstbestimmung. Und da ist einfach wirklich ganz viel Mist passiert. Das kann man einfach nicht beschönigen und kann man, also es ist einfach, war eine sehr, sehr schmerzvolle Erfahrung. Genau. Obwohl dieses natürlich dann, als ich mein Kind das erste Mal sah, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war einer der schönsten Momente in meinem Leben. Ja. Aber die Geburt war überhaupt nicht schön. Voller Interventionen, die hätten nicht sein müssen, die auch in den Kaiserschnitt geführt haben. Ich glaube, ich habe wirklich die ganze Bandbreite in dieser Geburt erlebt, die auch 2 Tage eingeleitet wurde und dann nochmal 26 Stunden obendrauf ging mit anschließender Intensivstation. Also ich glaube, das sind so ein paar Begriffe, da kann man dann sich schon mal ableiten, dass da wirklich ganz viel Blödsinn passiert ist. Und ich bin da damals auch gerade so noch mit dem Leben davon gekommen. Also das war schon kurz vor, ging nicht mehr. Ne? Hab also dadurch auch gemerkt, wie es bitte überhaupt nicht sein soll. Und das hilft mir aber auch heute noch in der Reflexion als Doula. Ja. Und meine zweite Geburt, also ich hatte zwischendrin eine kleine Geburt meines Sternkindes zu Hause. Die war sehr selbstbestimmt. Wir haben auch schön Abschied genommen. Das war trotz des Verlustes eine wunderbare Erfahrung für mich. Meine zweite große Geburt ist auch im Kaiserschnitt geendet. Einfach resultierend aus den Verletzungen der Gebärmutter der ersten Geburt. Diese zweite große Geburt war aber absolut selbstbestimmt. Die begann als Hausgeburt. Ich war über viele Stunden im Geburtspool. Es war einfach, ich habe gesungen, ich habe gelacht, ich habe geflucht. Es war einfach ein Fest. Es war so schön. Ich habe mich dann aber, weil ich gemerkt habe, dass meine Gebärmutter nicht mehr kontrahiert oder nicht ausreichend kontrahiert und da nicht genügend Fortschritt passiert, mich dann selbst in die Klinik verlegt, dort versucht, noch weiter den Geburtsprozess zu gehen, noch weitere Stunden. Diese zweite große Geburt hat, ich glaube, 27 Stunden gedauert. Aber da war nichts mehr zu machen. Und so bin ich dann also zweifache Kaiserschnittmama geworden, aber ganz anders erlebt. Also ich war im OP wach, das war ich beim ersten Kaiserschnitt nicht. Und ich habe das Bonding auch durchgesetzt, dass ich sofort bonden darf mit meinem Kind und dass ich hatte meine Doula, zwar nicht im OP, aber ansonsten auch noch an meiner Seite und vorher zu Hause natürlich auch meine Familie. Und es war wirklich eine sehr, sehr schöne Geburtsreise, obwohl sie ganz anders verlief als geplant, bin ich total, total im Reinen dann mit mir.
Ich habe zu deiner ersten Geburt eine Frage, weil es gibt ja viele Frauen, die das erleben. Und du hast so schön gesagt, dass es dieser Kaiserschnitt, dass der auch Interventionen geschuldet war. Und das erleben viele Frauen und denen wird dann gesagt, und das ist das Schwierige, auch für mich als Hebamme, denen das dann zu erklären, es wird dann sowas gesagt wie, und wären sie nicht in der Klinik gewesen, dann wären sie gestorben. Wie bist du für dich darauf gekommen, dass es nicht stimmt?
Ja, also ja, man könnte jetzt sagen, dass meine Geburt gefährlich gewesen wäre. Das könnte man jetzt als erstes denken. Ich habe dann aber durch die Verarbeitung, also bevor ich Doula geworden bin, habe ich meine erste Geburt sehr, sehr intensiv aufgearbeitet, auch mich mit der Geburtsakte beschäftigt, etc. und mich auch mit meinem emotionalen Zustand beschäftigt. Also habe die wirklich durchgewälzt, diese Geschichte, habe dann einfach gemerkt und auch durch mein Fachwissen, was ich auch dann mir immer weiter aufgebaut habe und wo ich auch jeden Tag immer noch weiter lerne, habe ich einfach gemerkt, nee, das war nicht die Geburt, die gefährlich war, sondern die wurde für mich gefährlich gemacht. Da waren einfach so viele Interventionen, und damit meine ich jetzt, ich gebe mal ein paar Beispiele, Medikamente, die mir verabreicht wurden, von denen ich nichts wusste, oder dass die Fruchtblase eröffnet wurde an einem Zeitpunkt, wo man hätte das wirklich nicht machen sollen. Und ist ja auch die Frage, ob man eine Fruchtblase überhaupt aufmachen muss. Ja, die darf man ja eigentlich auch in Ruhe lassen. Dann die PDA, die nicht richtig lag und was zum Beispiel auch nicht ernst genommen wurde. Dann, dass ich zum Beispiel nicht meine Geburtsposition selbst wählen durfte, sondern dass ich gezwungen wurde, mit Gewalt mich in bestimmte Positionen zu begeben. Ja. Also, ja, da sind einfach so viele unnütze Maßnahmen ergriffen worden, die einfach dann in eine Einbahnstraße geführt haben, ja, wo es dann nur noch diesen einen Ausweg gibt, und zwar den OP-Saal. Und auch da dann auch mit einer sehr, sehr starken Blutung. Und dann wird ja oft gesagt, ja, oh Gott, die Frau, die wäre ja fast verblutet. Wir haben sie gerade so gerettet. Nee, nee, dass da was nicht stimmte, das habe ich schon vorher gemerkt. Und das hat sich dann einfach nochmal offenbart. Und mein Körpergefühl war immer richtig. Und das habe ich auch immer so weiter vermittelt an die Hebammen und an die Ärzte, die das aber wirklich auch nicht ernst genommen haben. Und auch dieses Ernstnehmen der Frau bedeutet auch wieder eine Gefahr. Ja, und dadurch ist das einfach total aus dem Ruder gelaufen.
Ich muss sagen, dass mit dem Ernstnehmen in meinen Rückbildungskursen frage ich in der ersten Stunde, lasse ich meine Frauen immer von ihrer Geburt erzählen, weil ich einfach einen Raum dafür öffnen möchte, wo sich Frauen darüber austauschen können. Und ich mache auch gerade einen Online-Kurs, wo es einfach um solche Themen eben geht, denen ich quasi für Frauen mache, die sich, bevor dieses ganze Thema auf sie zukommt, schon damit beschäftigen wollen. Und ich frage meine Frauen immer, was habt ihr für Erfahrungen gemacht und was hättet ihr gerne früher gewusst? Und es ist unglaublich, wie viele Frauen mir erzählen, sie wurden nicht ernst genommen.
Ja.
Und das ist so abartig für mich, weil ich mir denke, wie geht denn das? Und das sind Frauen auch, die kriegen ihr zweites oder drittes Kind, die ganz genau auch gerade so wissen, du, hier, es drückt, und wo Hebammen sagen, ach, geh noch mal aufs Zimmer.
Ja.
Wo ich so denke, so, Alter, was passiert denn da? Und das finde ich so absurd.
Ja, das ist auch etwas ganz Systemisches, was wir ja auch immer wieder in unserer Gesellschaft finden, auch mit anderen Themen, mit anderen feministischen Themen, dass Frauen nicht ernst genommen werden, belächelt werden, ihnen kein Gehör geschenkt wird.
Ja.
In dieser sehr intimen Situation der Geburt, wo wir Frauen auch so geöffnet sind, ja, und eigentlich auch wirklich, ja, manchmal auch buchstäblich nackt sind, emotional wie auch körperlich, ja. Da kommt nochmal so die ganze Palette des, ja, des Systems, des, ja, einfach nochmal so rübergerollt, ja. Und mit System meine ich eben patriarchale Einflüsse, kapitalistische Einflüsse. Das findet sich da ganz gebündelt, wie so ein Brennglas. Also nochmal wieder, wenn wir über die industrielle Geburtshilfe sprechen, ja.
Ja, total. Wenn du sagst, deine zweite große Geburt war sehr selbstbestimmt, wie bist du für dich dahin gekommen? Also was hatte sich quasi von deiner ersten Geburt zur zweiten Geburt für dich einfach verändert?
Also im Prinzip habe ich alles hinterfragt. Alles aufs Tablett gebracht. Das war auch ein echt anstrengender Prozess, eine anstrengende Vorbereitung. Ich habe, wie gesagt, alles aufgearbeitet, so gut es ging. Ich habe mich mental auseinandergesetzt, körperlich auseinandergesetzt, habe mir ganz viel Fachwissen angeeignet. Als Doula hatte ich das ja eh schon auch, also getan, ja, oder habe viel gelesen natürlich als in meinen Ausbildungen auch. Also das ist mir natürlich zugute gekommen, und es hat natürlich auch nicht jede Frau diese Zeit, sich dann auch dieses Fachwissen immer anzueignen. Aber für mich war das gut und wichtig, weil ich auch, ja, ich sag mal, jetzt vor meiner zweiten Geburt auch ein sehr kognitiver Mensch war. Das war also für mich sehr wichtig. Dann habe ich aber auch versucht, in mein Urvertrauen wiederzufinden und wirklich da auch für eine Ungestörtheit zu sorgen. Das bedeutete auch für mich in der schwangeren Vorsorge eben nicht alles mitzunehmen, was so angeboten wird, sondern zu schauen, was will ich gerade, was tut mir gerade gut. Also ich hatte zum Beispiel, also nicht alle drei großen Ultraschalluntersuchungen. Ich habe auf die letzte Ultraschalluntersuchung verzichtet, und das war ganz wundervoll für mich. Ich habe mich eben viel in die Hebammenbetreuung begeben, statt alles in einer Gynpraxis zu machen. Aber das darf eben auch jede Frau selbst für sich entscheiden. Ist ja auch jede Geschichte anders. Ja. Und ich bin eben den Weg erstmal natürlich für mich in Richtung außerklinische Geburtshilfe gegangen oder Geburtsbegleitung gegangen, weil für mich das nicht mehr an erster Stelle natürlich stand, in die Klinik zu gehen. Aber dennoch habe ich mich auch für den Fall einer Verlegung auch darauf vorbereitet. Einfach. Also es kam wirklich alles nochmal, wurde nochmal hingelegt und angeguckt. Ganz, ganz radikal.
Ja, total mutig. Und ich finde das ja ganz bewundernswert, dass du dich damit auseinandergesetzt hast, weil ich weiß natürlich, dass das für Frauen schwierig ist. Aber ich weiß nicht, wie ist deine Meinung dazu, wenn eine Frau eben auch eine traumatische Geburt erlebt hat und dann quasi nochmal eine Geburt jetzt vor sich hat? Da ist es ja meistens so, dass dann Ängste irgendwann im Laufe der Schwangerschaft hochkommen. Und was würdest du diesen Frauen ja ans Herz legen oder wozu würdest du sie ermutigen, wenn sie sagen, ich möchte hier Veränderung haben, ich möchte nicht mehr so viel Angst haben, ich möchte das loslassen, ich möchte neu in diese zweite Geburtsreise starten. Was würdest du da als Doula mit deinen Frauen machen oder was würdest du ihnen sagen?
So mit meinen Klienten bespreche oder handhabe. Es ist so, dass wir uns natürlich immer die vorangegangenen Geburten angucken, darüber sprechen, dem Raum geben, da auch nochmal, ich kläre dann auch nochmal auf oder es wird sich zum Beispiel nochmal die Geburtsakte angefordert. Da gucken wir wirklich ganz klar drauf und das muss alles raus, sowohl eben auf der fachlichen Seite als auch auf der in der Gefühlsebene. Also ich glaube, Geburt hat auch viel mit dem inneren Kind zu tun. Also was haben wir in unserer eigenen Kindheit zum Beispiel erlebt? Ich kenne, glaube ich, habe noch keine einzige Geburt erlebt, wo das innere Kind der Frau nicht Hallo gesagt hat, ja. Das kommt eigentlich immer hoch und das sollte man sich in der Vorbereitung auch unbedingt anschauen und da den Raum geben. Und dann ist es so, dass ich auch mit meinen Klienten trainiere, Gefühle auszuhalten.
Ah ja.
Also sich bewusst zu sein, dass Trigger wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit, egal wie gut wir das vorher bearbeitet haben, wahrscheinlich in der nächsten Geburtsreise auch auftreten werden. Und dass sich die Frau daran gewöhnt, dass sie diese Trigger oder diese Probleme oder diese Gedanken, die da hochkommen, dass sie die jetzt nicht unbedingt lösen muss, sondern dass sie das jetzt einfach aushalten darf. Und dass sie da keine Angst vorhaben muss, sondern dass sie das schon vorher lernt, diese Gefühle zu akzeptieren, ohne dass es jetzt eine Lösung gibt.
Ja, das ist der Umgang mit Gefühlen, das ist auch sowas, das habe ich auch erst nach meiner Ausbildung angefangen zu lernen. Ich würde auch sagen, ich bin immer noch dabei, das zu lernen, Gefühle auszuhalten. Ich glaube, das ist auch ein Prozess. Aber ich finde das so wichtig, auch den Frauen mitzugeben, dass diese Gefühle auch normal sind. Weil wir häufig immer dieses, wenn es ums Geburt, Geburt geht und ums Kinderkriegen, immer nur denken, wir dürften nur diese guten Gefühle alle haben und zelebrieren. Die schweren dürfen kein Teil davon sein.
Ja, genau. Ja, das ist ja auch das Verständnis von Geburt, ne? Also natürlich darf eine Geburt unkompliziert und angstfrei sein und wunderschön sein, aber ja, Geburt ist einfach ganz ambivalent und da darf man sich eben dann schon vorher drauf einstellen.
Hast du für dich als Doula ein Herzensthema, für das du brennst? Ich meine, du machst mega viel, aber hast du so ein Thema, wo du sagst, das möchte ich, dass Frauen das wissen oder da möchte ich Frauen vor allen Dingen begleiten oder so, wo du sagst, dafür brenne ich?
Das Doula-Sein, da gibt es ja ganz viele Themen und die sind alle so wunderschön, ja. Also ich liebe das, die Schwangeren zu begleiten. Natürlich ist die Geburt, eine Geburt mitzuerleben, auch wunderschön. Oder eben das Wochenbett zu zelebrieren und da dann vorbeizuschauen. Ach, ja, das ist sehr, sehr schwer, sich da zu entscheiden. Ich glaube aber auch, ein Lieblingsthema von mir ist es, über Mutterschaft zu sprechen. Weil das wird einfach so oft vergessen. Weil es ist so offensichtlich, ja, na klar, am Ende ist das Baby auf der Welt und dann ist da eben eine Mama auch, ne? Die hat ja eben das Baby bekommen und die darf dann auch erstmal ihre Mutterschaft finden, ja, ihre Rolle, auch wenn ich dieses Wort ein bisschen blöd finde. Da wird so wenig drüber gesprochen. Ja,
Ja.
also viele Doulas habe ich immer so das Gefühl, da wird dann so ein Häkchen hintergemacht. Schwangerschaft, zack, haben wir gemacht. Geburt haben wir gemacht, zack. Wochenbett, okay, erledigt. Und wenn man dann Glück hat, dann lässt sich vielleicht dann die Doula nochmal blicken. Also so bin ich nicht, sondern ich gucke immer individuell, was die Frau und die Familie braucht. Auch wenn vielleicht das Wochenbett schon länger her ist. Ja, und dass man dann vorher eben auch drüber spricht, was kann denn Mutterschaft auch bedeuten? Was verändert sich? Was bedeutet Mutterschaft in dieser Gesellschaft? Und worauf darf man sich einstellen, damit eben das nicht so ist, ach, das Baby ist dann das i-Tüpfelchen unserer Liebesgeschichte, dass das nicht so idealisiert wird, sondern dass da wirklich mal ehrlich darüber gesprochen wird, was ja, Mutterschaft eben auch bedeuten kann.
Ich finde, du hast gerade auch ein ganz wichtiges Thema angesprochen, und zwar Mama sein und Mama werden. Und jetzt habe ich noch mal eine persönliche Frage, und zwar würdest du sagen, dass du für dich immer noch auch in dieses Mama-Sein reinwächst, schon das Gefühl hast, ich bin Mama?
Ja, also ich glaube, ich bin in vielen Dingen schon sehr geerdet. Aber es ist ja auch so, es gibt ja auch diesen Begriff der Muttertät, also abgeleitet von dem Begriff der Pubertät. Das bedeutet, dass wir Frauen, wenn wir unser Kind geboren haben, sind wir zwar irgendwie ja Mama, aber wir sind noch nicht in unserer Mutterschaft angekommen. Da passieren ja auch noch ganz viele hormonelle Prozesse, gerade am Anfang. Und es gibt ein wahnsinniges Durcheinander auf allen Ebenen. Da wird geruckelt und gezuckelt, ja. Ja, es gibt da auch, ja, auch Texte drüber, dass man gute 2 Jahre zum Beispiel auch braucht, bis man in seiner Mutterschaft so richtig angekommen ist, bis man diese Empathie für seine Kinder so richtig entwickelt hat. Natürlich ist man so ein Baby oft sehr empathisch gegenüber. Das ist ja auch so gewollt, ja, von der Natur, dass man sich eben auch um das Baby kümmert. Und da ist ja auch ganz viel Liebe, was dann da automatisch auch oft mit reinspielt. Man sieht dieses kleine Wesen, ne, und das entzückt einen so. Aber das ist viel auch Automatismus oft dabei, ja. Wenn da jetzt keine Störungen in irgendwelchen Prozessen abgelaufen sind. Ja, aber diese Empathie, die darf man auch erstmal entwickeln und auch dieses sich in der neuen Rolle finden, auch rein organisatorisch. Ja, also ich habe das Gefühl, vor meiner Mutterschaft war ich sehr durchgeplant, ich hab Pläne geliebt, das ging immer alles so schön auf. Und als ich dann Mutter geworden bin, habe ich gemerkt, ich agiere nicht mehr, sondern ich reagiere nur noch. Also in ganz anderen Modus geschaltet, dann eben so danach geplant, wie kann ich reagieren? Ja. Ja, wie kann ich sinnvoll reagieren?
Ja. So Dinge, die sich dann mit Kind grundlegend verändern.
Genau.
Du hast dich ja jetzt auch schon ein bisschen mit dem Thema Geburtshilfe beschäftigt, und
Ja.
hast dir das ja auch aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln mal angeschaut. Und was würdest du dir für eine Veränderung für die Geburtshilfe wünschen und vor allen Dingen eben auch für die Begleitung von Frauen?
Ja, also erstmal würde ich mir natürlich wünschen, dass wir von dem Wort Geburtshilfe mal wegkämen. Da steckt ja schon so einiges drin, sondern, also, dass klar ist, dass wir Frauen, also, dass wir von diesem Rettertum wegkommen müssen, dass wir nicht Frauen immer nur helfen müssen, sondern dass wir sie begleiten dürfen, dass
Ja.
wir schon einfach auch ein Vertrauen in den Geburtsprozess haben und dass wir ja einfach eine feministische Geburtskultur aufbauen dürfen und auch dieses so ein Bild von Geburt eben auch kreieren dürfen und eben nicht dieses Bild, Frauen sind schwach, müssen entbunden werden und brauchen unsere Hilfe. Also davon müssen wir mal wegkommen, sondern dass wir ein Vertrauen in die ungestörte physiologische Geburt haben, da einfach diesen Weg gehen dürfen. Ich glaube, das Thema Vertrauen ist ganz wichtig und wir dürfen uns da auch die unterschiedlichen Perspektiven angucken. Ich glaube, Ärzte sind ja halt auch zum Beispiel darauf programmiert, Pathologien zu sehen, zu finden. Und zum Beispiel Hebammen oder wir Doulas, wir haben halt dieses nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf Geburt, nämlich als einen natürlichen Prozess, ja. Und das müssen wir uns auch unbedingt bewahren. Und es ist natürlich wichtig, dass wir auch gut mit GynäkologInnen zusammenarbeiten. Aber es muss immer dieses Vertrauen und auch die Frau im Vordergrund stehen, dass die Frau und das Baby, die Wünsche müssen respektiert werden. Alles andere muss sich darum irgendwie scharen, ja. Und wenn zum Beispiel Pathologien vorliegen, wenn irgendwie eingegriffen werden muss, dann ist es ja auch wunderbar, dass wir diese ganzen Errungenschaften der Schulmedizin haben. Und dann dürfen wir sie natürlich auch nutzen. Aber diese ganzen Interventionen, das muss halt auf ein Minimum runtergeschraubt werden. Ja, und da finde ich, dürfen wir auch mal in der modernen Geburtsbegleitung auch gucken, wo sind denn da die Grenzen? Also das auch so ein bisschen ausloten und zu gucken, wie weit können wir denn ungestört diesen Geburtsprozess laufen lassen? Ja, und wo sind denn eigentlich nur unsere Ängste? Ja, also einfach auch dem Körpergefühl der Frau mit einer Achtung entgegenzukommen. Ja. Und dann zum Beispiel auch solche Themen wie traumasensible Arbeit wirklich jeglichem Fachpersonal an die Hand zu geben und immer wieder darauf, also immer wieder zu sensibilisieren, ja, wie intim dieser Geburtsprozess ist und dass man da ja verdammt nochmal achtsam mit den Frauen umzugehen hat und auch mit den Babys. Denn wir wissen ja zum Beispiel oft auch gar nicht, welche Folgen bestimmte Interventionen und Medikamente auf die Babys haben, weil wir sie ja nicht in irgendwelchen Studien testen können. Also da einfach nochmal einen ganz anderen Blickwinkel zu haben und wirklich auch auf die Frauen da einen gewissen Respekt einfach auch mal dem Ganzen entgegenzubringen und nicht, das ist meine Schicht Nummer sowieso, ja, und ich habe schon so viele Kinder sowieso auf die Welt gebracht, sondern immer, wow, ich darf das hier begleiten, ich darf ein Teil dessen sein, mit einer Ehrfurcht, zack, zack, Nabelschnur durch und jetzt habe ich hier irgendeine Frau gerade entbunden. Das muss sich ändern. Und da müssen sich auch die Arbeitsbedingungen ganz anders ändern. Also in der Klinik, da muss natürlich auch viel mehr Geld zur Verfügung stehen, dass eine ganz andere Arbeit stattfinden kann. Es muss eine 1:1-Betreuung geben. Ja, da gibt's ja auch schon viel in den Leitlinien, aber das muss dann eben auch umgesetzt werden und auch ermöglicht werden. Und auch die außerklinische Geburtshilfe muss ihren Weg gehen dürfen. Da gibt es so viele Schranken, so viele Steine, die da in den Weg gelegt werden, wenn ich an die Haftpflichtversicherung denke. Das sind Summen, die kann man nicht mehr rechtfertigen. Und auch wie die Abrechnung mit der Krankenkasse. Hebammen müssen sich so viel mit solchen Dingen auseinandersetzen und sich darüber ärgern. Das muss alles leichter werden. Ich meine, wir müssen uns die Frage stellen, was passiert denn mit unserer Gesellschaft, wenn Babys in schlechten Geburten, in schwierigen Geburten, in gewaltvollen Geburten geboren werden? Was wachsen da für Menschen heran? Was tragen die schon für Schmerzen in sich, für Traumata in sich? Und was macht das eigentlich mit unserer Gesellschaft, wenn immer nur noch solche Geschichten produziert werden und Menschen so geboren werden? Das merken wir vielleicht jetzt noch nicht, aber wenn das so bliebe, dann, ja, das wäre keine schöne Vorstellung. Ja, da darf einfach noch viel mehr investiert werden in den Anfang unseres Lebens.
Ja.
Und als Doula kann ich auch nur sagen, auch da darf auch noch viel mehr investiert werden in das Ende unseres Lebens. Ja, also auch bei alten Menschen, wenn sie von uns gehen, da darf auch noch viel mehr passieren. Wir leben ja, das ist ja ein großer Kreislauf, in dem wir uns befinden. Und wir sind eben keine Maschinen oder keine Produkte in irgendeinem, die man irgendwie in irgendein System reinzwängen kann. Und so, das geht auch mit Geburt nicht, aber es passiert im Moment, dass man versucht, alle Geburten gleich zu machen, obwohl das ein ganz individueller Prozess ist. Und das macht nämlich Geburt gefährlich, wenn wir versuchen, alle Geburten in ein gleiches Schema zu pressen.
Ja, total.
Möglichst effizient, möglichst schnell, dass es einfach für niemanden geht.
Ja.
Weder für die Frau noch für das Baby, für die Familie, für alles. Es ist einfach mega gefährlich und es geht so nicht.
Ja, und ich fand es auch so schön, weil ich habe neulich gedacht, es gibt zwei, ja, eigentlich Altersgruppen oder, ja, wie sagt man, von denen wir am meisten lernen können. Und das sind einmal Kinder und einmal alte Erwachsene. Das sind die beiden Gruppen, die wir eigentlich am meisten gesellschaftlich eben auch ignorieren.
Dem kann ich nur zustimmen.
Ja, und ich fand das so schön, wo du gesagt hast, wir investieren zu wenig am Lebensanfang und am Lebensende, weil am Ende ist es ja ein Kreislauf, den wir durchgehen.
Ja, weil da einfach die Lobby zu klein ist. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und dann aber auch diese Tabuisierung. Also wenn zum Beispiel dann Frauen über die Gewalt im Kreißsaal zum Beispiel sprechen, dass es nicht ernst genommen wird, dass es belächelt wird. Auch da haben wir ja schon mal vorhin drüber gesprochen, dass das so getan wird. Ja, Geburt ist ja eben schmerzvoll, was man ja bitte auch anzweifeln darf. Ja, das ist ja eben auch nicht immer so. Was haben sich denn diese Frauen jetzt so? Was erzählen die denn da? Aber dass diese Gewalt unter der Geburt einfach minütlich auch in Deutschland passiert, während wir jetzt hier sprechen, passiert, dass das immer noch nicht irgendwie präsent ist, zum Beispiel auch in den Medien. Das ist wirklich ja einfach schlimm. Man kann es nicht anders sagen.
Ja, und ich finde auch, ich habe mich natürlich mit meiner eigenen Ausbildung beschäftigt, aber auch mit der Ausbildung von Ärzten. Das Ding ist ja, dass man gewaltvolles Verhalten ja lernt.
Genau.
Ne, und sich da auch zu hinterfragen, so, darf ich das eigentlich machen, was ich hier tue? Wir hatten eine Ärztin in der Klinik, die ist schon älter, und da hat dann eine Frau im Kreißsaal geschrien und da sagte die so, oh, wie sich die Frauen heutzutage benehmen, das hätte es bei uns ja nicht gegeben.
Ja.
So, ne, weil die damals einfach, die haben das so gelernt, Frauen haben ihre Klappe zu halten unter der Geburt, die haben dieses Kind da mit ärztlicher Hilfe, ne, rauszukriegen irgendwie, man sagt ja auch so pressen immer, das finde ich auch ein ganz schlimmes Wort immer, und fertig. So, da hat die Frau nicht groß hier zu weinen oder irgendwas zu sagen, sondern die soll das Ding da beenden und dann ist gut. Ne? Und der Arzt ist ja der das Kind dann noch hochhält und der Frau überreicht und der Held der Geschichte, weil er hat die Frau oder sie entbunden und hat die eigentliche Arbeit gemacht. So.
Genau, ja, auch wieder dieses Rettertum, ne?
Ja, total absurd. Und ich meine, das ist, wenn meine Oma von ihrer Geburt erzählt, das, genau das.
Ja. So, ne? Ja, da ist auch noch ganz viel Schmerz in den Frauen der Generation vor uns.
Ja, total.
Ja, auch die tragen dieses Bild weiter viele sagen, ja, wir haben denn eben so unsere Kinder gekriegt, das war so. Das wird dann eben an die jüngeren Mütter weitergegeben und die denken dann aber, es müsste so sein. Da dürfen sich dann auch wirklich alle zukünftigen Omas oder Omas zum Beispiel auch nochmal hinterfragen. Ja, was gebe ich denn da meinen Töchtern mit an die Hand, wenn sie auf Geburtsreise gehen?
Ja.
Es nur weil da schmerzvolle Erfahrungen passiert sind, müssen sie doch bitte nicht auch auf die kommende Generation rüberprojiziert werden.
Wenn du jetzt ein Paar hast, was Geburt vor sich hat, entweder sind sie schon schwanger oder doch nicht, wie auch immer, und möchten sich mit dem Thema Geburt befassen oder sich auf Geburt vorbereiten, was würdest du sagen, ist da wichtig oder was würdest du mitgeben für, ich sag mal, eine gute Aufklärung, für eine gute Vorbereitung?
Auf jeden Fall die Intuition und das Körpergefühl der Frau ernst zu nehmen. Also, dass der Papa auch zum Beispiel oder der Partner, die Partnerin, ja, auch sich das wirklich zu Herzen nimmt, dass an oberster Stelle steht und dass das nicht angefochten wird, sondern dass man darauf vertraut und das ernst nimmt. Weil das ist einfach ein guter Leitfaden für Schwangerschaft, für Geburt. Einfach das ernst zu nehmen und dann natürlich neben dieser Stärkung auch dieser Intuition auch einfach eine gute Vorbereitung sich zu holen. Also nicht irgendein Geburtsvorbereitungskurs um die Ecke, weil das gerade irgendwie angenehm und leicht ist, sondern sich wirklich eine Geburtsvorbereitung zu holen, die zu einem passt und auch die zu dem Geburtsort, zu dem Geburtssetting passt, was ich plane. Und auch seine Möglichkeiten eben auszuloten. Ja, nicht nur Dinge machen, weil andere sie so machen und weil das immer so gemacht wurde, sondern zu gucken, was möchte ich denn für meine Geburt und passt das, was ich vorhabe, denn tatsächlich auch dazu? Also zum Beispiel, wenn ich eine 1:1-Betreuung mir wünsche, wenn ich mir wünsche, dass jemand wirklich da ist an meiner Seite, mir den Raum ermöglicht, ungestört, möglichst ja unter leichten Bedingungen mein Kind zu gebären, dann muss ich eben auch dafür sorgen, dass das Setting stimmt, dann muss ich zum Beispiel vielleicht auch mal in eine Doula investieren. Also das soll jetzt hier keine Eigenwerbung sein, aber es ist ja so. Ich meine, wie viel Geld wird zum Beispiel für eine Hochzeit ausgegeben?
Ja.
Und es darf auch sein. Hochzeiten sind ganz wundervolle Tage, ja. Aber da werden Tausende von Euros also wirklich ausgegeben und weggeschleudert. Und wenn es dann heißt, ich möchte eine Doula, und die kostet dann vielleicht um die 1000 Euro, 1200, 1300, was ja auch oft in Ratenzahlung auch geht, ja. Aber da dann zu knapsen und zu sagen, das ist mir aber zu teuer. Obwohl die wirklich auch zum Beispiel den ganzen Weg mit einem geht, in der 1:1-Betreuung, dann sollte man sich schon mal fragen, passt das alles zusammen? Also ich empfehle auf jeden Fall eine Doula und ich empfehle auch eine Hebamme, die da ist, ja. Und dann zu gucken, kann ich mir vielleicht noch eine Beleghebamme krallen irgendwo? Gibt's noch eine, ja? Oder eine kundige Wochenbetthebamme auf jeden Fall, weil das so wichtig ist. Ja, also Vorbereitung ist natürlich wirklich wichtig, ne? Und dann eben auch die Vorbereitung auf die Elternschaft. Nicht das zu romantisieren. Dann ist das Kind geboren und dann ist alles wunderschön, dann haben wir alles erreicht, was wir immer wollten, sondern sich zu vergegenwärtigen, hey, dann beginnt das alles erst, dann beginnt auch eine Menge Arbeit bei
Ja.
einem selbst und sich da auch in eine Verantwortung zu begeben. Also auch, was würde ich Paaren mitgeben? Habt Spaß, eure Verantwortung zu entdecken. Gebt die nicht einfach immer ab. Ja, verlasst euch nicht darauf, dass das jemand anderes für euch tut. Die Frau muss sich vergegenwärtigen, dass sie dieses Kind auf die Welt bringt. Der Vater, der Partner, die Partnerin muss sich vergegenwärtigen, dass es da eine Verantwortung gibt. Ja, und die ist auch lebenslang einfach da. Und dass das der Anfang ist, wenn man schwanger wird, ist das der Anfang. Und das darf man dann auch gleich mal üben, Verantwortung für sich und diesen Bauchbewohner da zu übernehmen, weil das hört ja nicht auf.
Ja,
Das ist ja
total.
dann, beginnt ja dann erst. Und das aber auch nicht Verantwortung so ernst zu sehen und davor Angst zu haben, sondern das mit einer Freude auch zu entdecken. Hey, was gibt es denn da für Möglichkeiten?
Ja, mega schön.
Zum Beispiel in Sachen Vorsorge zu gucken, muss ich denn da alles mitnehmen? Ist denn das überhaupt das, was ich will? Jegliche Vorsorge ist freiwillig und du darfst immer wieder gucken, möchte ich das nicht, sich nichts aufzwingen lassen oder auch den Konsum von bestimmten Dingen zu überdenken. Welche Art von Babykleidung braucht es eigentlich wirklich zum Beispiel? Braucht es den teuren Windeleimer? Braucht es die teure Wickelkommode? Oder den krassen Kinderwagen. Es gibt ja so viel Schnickschnack, wenn es um das Thema Baby geht. Und das lenkt ab. Mütter beschäftigen sich mit so vielen unnützen Themen. Also, ne, was brauche ich alles für das Baby? Und dann gibt es endlose Checklisten, was alles gekauft werden muss. Da kann ich nur sagen, kommt doch mal von diesem Konsum, von diesem Kaufen weg und schaut mal, was ihr wirklich braucht, nämlich am Ende braucht das Baby ja einfach nur euch erstmal. Und eine geborgene Umgebung und dass die Grundbedürfnisse erfüllt werden.
Ja, und das Interessante ist, auf dieser Shoppingliste oder auf dieser Liste, was man noch alles besorgen und tun und was ich nicht machen muss, steht aber nicht das Thema Geburt drauf.
Nee.
Und das finde ich so schade, weil in meinen eigenen Geburtsvorbereitungskursen, die ich gebe, habe ich manchmal Paare, die sind in der 38. Woche und beschäftigen sich dann zum ersten Mal mit dem Thema Geburt. Und ich denke mir so, wow, wie konnte man das so lange gar nicht beachten? Also,
Oder dass eben das Thema Geburt dann auch wieder ersetzt wird durch so ein kommerzielles Thema wie, was packe ich in meine Kliniktasche? Und was
ja.
muss ich dafür noch besorgen? Also was muss ich dafür noch kaufen? Und dass dann alle denken, ja, wenn ich jetzt meine perfekte Kliniktasche gepackt habe,
Mit Schleifchen oben.
genau, dann habe ich ja an alles gedacht. Und wenn ich jetzt meine Meditation jeden Tag gemacht habe, was auch super ist, also Meditation ist echt eine tolle Sache, aber es ist eben nicht alles, es ist nur ein Teilaspekt. Also wenn ich dann jetzt meine Meditation in der App sowieso gemacht habe, dann kann es losgehen. Ja, das darf doch stark hinterfragt werden. Ja, also das sind so ein paar Sachen. Wenn ich jetzt Frauen begleite, dann gibt es natürlich viel mehr Themen, die wir uns anschauen, aber das sind so ein paar kleinere Sachen. Und ich begleite zum Beispiel auch so, also es gibt ja Doulas, die sagen, oh, wir treffen uns zwei, dreimal in der Schwangerschaft, dann sehen wir uns zur Geburt und dann vielleicht noch ein, zweimal im Wochenbett. Aber das mache ich so nicht. Ich gucke immer, was sind da noch für Sachen, die hochkommen und mit zwei, drei Treffen in der Schwangerschaft ist es einfach nicht getan. Und da möchte ich auch nochmal an dieser Stelle nochmal aufklären. Sucht euch zum Beispiel, wenn ihr eine Doula wollt, eine, die zu euch passt und die auch wirklich sich einen Arsch für euch aufreißt, die dann eben auch das Geld wert ist. Das kann ich an dieser Stelle nochmal mitgeben.
Und ich kann mitgeben, investiert wirklich in euch selber und in
Ja.
eine vernünftige Begleitung, weil es ist am Ende sehr viel mehr wert als alles, was ihr euch an materiellem Zeug fürs Wochenbett oder für das Kind dann kaufen könnt.
Ich glaube, was ich da auch noch mal erzählen darf, ist, ich habe das auch erlebt, zum Beispiel Frauen in einem hohen Alter, wenn die zum Beispiel eine Demenzerkrankung haben, die können sich ja an viele, viele Dinge nicht mehr erinnern. Aber ich habe das schon oft erlebt, auch weil ich mit dem Thema Demenz selbst persönlich in Berührung gekommen bin, dass sich viele dieser Frauen aber trotz einer hochgradigen Demenz immer noch an ihre Geburtsgeschichten teilweise erinnern können und an starke Erlebnisse in ihrer Geburtsreise. Und ich glaube, das darf uns nochmal zeigen, wie tief Geburt geht und wie wichtig es ist, da an der richtigen Stelle rein zu investieren. Ja, mit Zeit, mit einer guten Begleitung. Dieses Erlebnis, das gibt es ja auch nur einmal. Eine Geburt ist nur einmalig und die kann man nicht nachholen. Man kann nicht sagen, oh, jetzt, das ist jetzt doof gelaufen, jetzt versuche ich es nochmal.
Ja.
Das wird nicht funktionieren. Man kann natürlich sagen, ich möchte nochmal ein zweites Kind, ein drittes Kind, aber das ist ja immer wieder anders.
Ja, jede
Also
Geburt
wirklich.
ist einzigartig.
Ja.
Wir haben jetzt über ganz viel
Ja.
gesprochen. Gibt es noch irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, wo du sagst, das möchte ich jetzt hier zum Abschluss gerne nochmal mit dazugeben?
Oh, ich glaube, ich habe mir schon ganz gut den Mund fusselig geredet. Nee, also ich glaube, wir haben wirklich vieles besprochen. Natürlich auch viel starken Tobak besprochen. Und aber auch an dieser Stelle nochmal zu sagen, hey, ihr müsst keine Angst vom Kinderkriegen haben. Ist immer eine Sache, was ihr auch draus macht.
Ja.
Ja. Geburt, auch wenn sie zum Beispiel nicht frei von Schmerzen ist, ne, aber Geburt mit schmerzhaften Wehen zum Beispiel kann wunderschön sein, weil wir haben einfach auch eine Urkraft so in uns, wir Frauen, und darauf dürfen wir auch vertrauen und da einfach keine Angst zu haben, sondern der Intuition zu folgen und sich aber auch gleichzeitig die Informationen zu holen, die es braucht, um sich zum Beispiel patriarchale Einflüsse vom Leib zu halten. Und einfach, da ist ganz viel Freude, was auch kommt, ja, wenn man Mutter wird. Ich habe das ja am Anfang schon mal gesagt.
Ja.
Das wünsche ich den Frauen, dass sie diese Freude am Mama-Sein entdecken und auch diese Freude an der Vorbereitung. Und seid euch dessen bewusst und lebt das und geht da mit Liebe durch und mit einer gesunden Portion Verantwortung.
Das war ein super schönes Schlusswort. Ich werde dazu nichts mehr sagen. Vielen Dank, Jenny, dass du heute hier warst und dass du so viel, ja, tolle, inspirative Informationen mit uns geteilt hast. Es war mir so eine Freude und ich bin so froh, dass die Technik es noch zugelassen hat. Und ja, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir ebenfalls. Dankeschön.